Und wieder eine Restart Thinking Podcast Folge zu einem sehr allgemeinen, grundlegenden Thema, bei dem es durchaus etwas komplizierter einhergeht. Es geht um eine ganz neue Definition von links und rechts. Die alten historischen Definitionen haben offensichtlich ausgedient. Ich glaube, fast alle kennen diese Aussagen aus dem politischen Spektrum rechts oder links und natürlich auch die entsprechenden extremistischen Ausprägungen, die natürlich dann in jeder Hinsicht ungesund werden. Wobei auch hier, und dazu kommen wir gleich noch, eine Gleichsetzung absolut falsch ist. Stichwort Hufeisentheorie, die wird ja gerade in eher so konservativen Kreisen sehr gerne genutzt, obwohl sie schon mehrfach wissenschaftlich widerlegt wurde. Aber diese klassische Form der Einteilung des politischen Spektrums von links zu rechts, die scheint in unserer heutigen Zeit spätestens nach der Corona-Pandemie keine wirkliche Anwendbarkeit mehr zu haben. Wir haben zum Beispiel gerade in der Pandemie gesehen, dass auch die Leute, die man eher so dem politisch linken Spektrum eher zugeordnet hat, plötzlich gemeinsam mit Rechtsextremen gegen die Pandemie-Maßnahmen gewettert haben und die auch ähnliche oder gar gleiche Verschwörungsmythen verbreitet haben, wie zum Beispiel, es gäbe dieses Virus gar nicht, es sei nur eine Erkältung oder eine Impfung würde nichts bringen und eine Impfung sei sogar tödlich. All dieser Quatsch ist verbreitet worden von eben links- als auch rechtsgerichteten Kreisen. Die haben dort so einen Schulterschluss gehabt. Und auch gerade diese Esoterik-Szene, die migriert ja in gewissen Teilen, natürlich nicht pauschal, auch in diese Reichsbürger-Szene hinein. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr stark verschwommene Grenzen. Und wir haben ein weiteres Problem, denn auch Leute, die ganz klassisch, jetzt nicht im extremistischen, aber durchaus in einem demokratisch rechten Spektrum aktiv sind und sich auch dort sehr wohlfühlen, was ja grundsätzlich erstmal völlig okay ist, die sehen plötzlich etwas als links an, was es gar nicht ist. Und auch hier meine Person und auch unser Kanal werden ja immer wieder gerne für ein linkes Medium gehalten. Es gibt diverse Kommentatoren, die uns gerne unterstellen, wir würden hier linke Meinungspropaganda machen, in Anführungsstriche gesetzt, was natürlich kompletter Quatsch ist. Und dazu kommen wir dann auch gleich, weil mittlerweile sind einfach gewisse wirklich evidente Tatsachenbeschreibungen in der Welt gewisser Leute schon automatisch links, obwohl es damit gar nichts zu tun hat. Doch bevor wir zu diesem Vorschlag, den wir jetzt hier im Rahmen dieser Folge formulieren wollen, wie wir uns vielleicht neu ausrichten sollten, kommen, möchte ich nochmal auf die Historie eingehen. Denn wo kommt das Rechts und Links eigentlich her? Wir verwenden das schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten völlig selbstverständlich. Wir wissen so, konservative Parteien wie CDU, CSU oder eine ÖVP in Österreich sind rechts, also durchaus nicht rechtsextrem, aber rechts. Teile davon, denen haben ein Problem mit Rechtsextremismus und dann haben wir eben noch diesen rechtsextremen Teil außerhalb des demokratischen Diskurses, wo eine Deutschland-Hasser-Partei wie AfD zu verorten ist oder in Österreich haben wir die Österreich-Hasser-FPÖ, die verfassungsfeindlich sind, die menschen- und demokratiefeindlich sind und die natürlich bei aufgeklärten, halbwegs klar im Kopf befindlichen Menschen nie eine Option sind. Und dann haben wir natürlich eher das politisch linke Spektrum. Dort verortet man ganz klassisch eher die Sozialdemokratie, wobei das nicht ganz korrekt ist. Es gibt auch in der Sozialdemokratie konservative Strömungen. Man verortet grüne Parteien gerne dort in dem Spektrum. Auch das ist nicht grundsätzlich richtig. Es gibt auch in grünen Parteien konservative Elemente. Zum Beispiel ein Wilfried Kretschmann in Baden-Württemberg ist, weiß Gott, kein politisch Linker. Der ist eher im rechten Spektrum zuzuordnen. Also nicht natürlich im Extremen, aber im konservativen Teil. Und natürlich gibt es auch dort extremistische Ausprägungen, die natürlich auch gefährlich sein können. Stichwort RAF-Terror in den 70er Jahren, die waren natürlich gefährlich. Das sind die linksextremen Ausprägungen, die auch außerhalb des demokratischen Diskurses sind. Wobei, wie gesagt, dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz, die Gleichsetzung dieser extremistischen Ränder falsch ist. Auch wenn sie beide außerhalb des demokratischen Diskurses sind, sind sie nicht gleichermaßen gefährlich. Aber dazu gleich. Diese Einordnung ist natürlich schon immer nie exakt gewesen, denn es gibt natürlich so viele Grauzonen dazwischen. Eben wie schon angedeutet, eine Sozialdemokratie kann durchaus auch konservative Züge haben. Der letzte wirklich eher sozialdemokratische linke Politiker in Regierungsverantwortung, erst recht in Bundeskanzlerverantwortung, war Willy Brandt. Willy Brandt war ein klassischer SPD-Parteilinker. Sein Nachfolger Helmut Schmidt war schon konservativer. Also die letzte wirklich von einem politisch linken geführte Regierung in Deutschland. Das war eben bis zu Ende der Ära Willy Brandt in den 70er Jahren. Danach gab es gar keine mehr. Also Helmut Schmidt war schon konservativer eingestellt, Helmut Kohl sowieso. Danach Gerhard Schröder war auch noch dazu stramm neoliberal. Auch Angela Merkel war konservativ, also weiß Gott nicht links, auch wenn einige ihr das gerne unterstellen, was auch genau zu dem besagten Problem, was wir schon angesprochen haben und jetzt nochmal thematisiert wird, auch nochmal passt. Denn Frau Merkel hat in großen Teil auch christliche Werte vertreten und die sind ja für manche bereits links. Und natürlich danach auch Olaf Scholz war kein linker Politiker und Herr Merz ja sowieso schon mal gar nicht. Also das zeigt auch ein bisschen, dass eine gewisse Angst vor einer vermeintlich linken Hegemonie, die es in Deutschland angeblich gegeben haben soll, die gibt es überhaupt nicht. Und eben der letzte wirklich linke Regierungschef in Deutschland war eben Willy Brandt. Und das ist schon durchaus ein paar Jahrzehnte her. In Österreich übrigens genauso. Österreich hatte in der Zweiten Republik nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist die Zeit, die man in Österreich als Zweite Republik bezeichnet und die rechtsextreme FPÖ gerne zertrümmern möchte, haben sie selbst gesagt. Sie sprachen bei ihrem letzten Parteitag in Salzburg von einer Zerstörung des bestehenden Systems. Die möchten es zerstören und sprachen auch von einer Dritten Republik. Sie wollten vielleicht wahrscheinlich Drittes Reich nicht so gerne sagen. Das wirkt nicht, kommt nicht so gut rüber, aber durchaus möglich, dass sie genau das meinen. Egal, aber sie sprechen von einer Dritten Republik. Und das zeigt ja auch, wie zerstörerisch sie sind. Aber die österreichische Zweite Republik hat nie eine linke Regierung gehabt. Auch ein Bruno Kreisky, ein SPÖ-Bundeskanzler in den 70er Jahren damals, der war im Amt damals, als das einzige österreichische AKW nie in Betrieb ging. Das hat er damals als Volksabstimmung initiiert. Er war ja ein Befürworter von Zwentendorf, dem einzigen österreichischen AKW, was aber eben nie in Betrieb ging. Und er hat damals diese Volksabstimmung initiiert. Also in der Zeit war Bruno Kreisky und das ist so ein Urgestein der österreichischen Sozialdemokratie und der war auch kein linker Politiker. Das war auch eher so Stil von Helmut Schmidt. Also man sieht also auch hier wirklich linksgerichtete Regierungschefs gab es so in Österreich, Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern eher selten. So, aber nun zur Frage, wo kommt das ursprünglich her? Also wirklich ursprünglich. Eben, das ist keine Erfindung des 19. oder 20. Jahrhunderts. Das geht auf das 18. Jahrhundert zurück und zwar in Frankreich nach der Französischen Revolution. Und das war ein entscheidender Schritt in der Geschichte des Landes. Wir erinnern uns, bis dahin gab es in Frankreich eine Monarchie. Einer der großen Vertreter war Ludwig XIV., Ludwig XV. Der 14. war der Sonnenkönig, der das Schloss Versailles gebaut hat. L'État, c'est moi, also das Gesetz, das, die Regierung bin ich, also eine Ein-Personen-Regierung, klassische Monarchie, absolutistisch. Und das hat sich durch die Französische Revolution geändert. Dort kam dann eine Republik ins Spiel. Und dort gab es dann entsprechend zwei große Lager in der Assemblée Nationale, also vom Rednerinnenpult, oder damals war es Redner, es waren ja nur Männer dort, vom Rednerpult aus betrachtet, waren also eher auf der rechten Seite saßen die Konservativen, die Bewahrer der alten Monarchie, und auf der linken Seite die Republikaner. Also nicht Republikaner wie in den USA, die sind keine mehr, sondern die Republikaner im Sinne der Französischen Revolution, die Verfechter, die Befürworter der Freien Republik, also eher die Progressiven. Und diese Grundordnung ist beibehalten worden und die hat auch die Frankfurter Nationalversammlung 1848 übernommen. Auch dort saßen dann auf der rechten Seite eher so die Konservativen, die Bewahrer der nationalen, vielleicht sogar auch monarchischen Strukturen und auf der linken Seite eher so die Sozialisten, die Befürworter einer freien Republik, einer Partizipation der Bevölkerung. Also man kann generell immer sagen, rechts eher die alte konservative bewahrende Schiene, nationalistisch zum Teil geprägt. Nicht immer, aber zum Teil. Und auf der linken Seite vom Rednerpult aus betrachtet eben die Progressiven, die Sozialen, die Sozialisten, Sozialdemokratie, natürlich mit allen möglichen Ausprägungen. Und dazwischen gibt es natürlich entsprechende Graustufen. Und aus dieser Zeit, also Französische Revolution und Frankfurter Nationalversammlung, aus der Zeit kommt das Rechts-Links-Gefüge, das wir heute völlig selbstverständlich benutzen. Und das war auch lange Zeit einfach auch sehr plausibel und einfach anwendbar, denn das Parteienspektrum war relativ klar umrissen. Schauen wir mal so in die 70er Jahre, 60er Jahre in den Deutschen Bundestag, dann saßen dort vier, später in den 80ern dann fünf Parteien. CDU, CSU, zwei Parteien, die aber als Tandem, als Union immer agierten, die ganz klar im konservativen, im politisch rechten Spektrum zuzuordnen sind, nicht rechtsextrem, das ist was anderes. Politisch rechts ist nicht unbedingt gleich ein Problem, das ist Teil des demokratischen Spektrums. Die Sozialdemokratie eher im linken Spektrum und dazwischen die FDP als eben vierte Partei und später in den 80er Jahren kamen noch die Grünen dazu. Das war relativ klar. In Österreich relativ ähnlich, wobei es dort einen Ausnahmefall gibt, dazu kommen wir gleich. In Österreich ist es allerdings im Grundkern sogar noch einfacher gewesen. Es gab eben die Sozialdemokratie, die SPÖ, der linke Teil, und die ÖVP, analog der Union in Deutschland, der konservative Teil. Und während in Deutschland erst vor einigen Jahren erst der rechtsextreme blaubraune Sumpf ins Parlament rutschte, was eben eine große Gefahr für die Demokratie ist, das ist in Österreich schon viel früher passiert. Denn die rechtsextreme FPÖ, die sitzt seit den 50er Jahren dort, die ist dort gegründet worden. Und ein Sammelbecken ehemaliger Nazis war sie damals und wurde auch von ehemaligen Nazis aus der Nazi-Diktatur auch gegründet. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die so sind, wie sie sind. Und die sitzen schon seit den 50er Jahren mit im österreichischen Parlament, im Nationalrat, so heißt es dort. Und das hat was mit der österreichischen Geschichte zu tun. Also in Deutschland war man sich einfach viele, viele Jahrzehnte sehr stark bewusst, was es bedeutet, wenn Rechtsextreme an die Macht kommen. In Österreich weniger. In Österreich hat man einfach sehr oft, bis heute passiert das noch, das Verständnis der Geschichte gelehrt, dass Österreich von Nazi-Deutschland überfallen worden sei, was aber einfach nicht stimmt. Österreich hat freiwillig mitgemacht. Österreich ist nicht ein Opferland, sondern ein Täterland. Und das wird ganz, ganz gerne hier so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Das ist ja auch irgendwie nicht schön, ne? Aber mit dieser Verantwortung der Geschichte hat man sich in Österreich viel zu wenig beschäftigt und deswegen konnte sich der blaubraune Rechtsextremismus auch in der Nachkriegszeit einfach besser entwickeln. Also er war nicht so schmuddelig wie in Deutschland, obwohl er eigentlich genauso schmuddelig ist. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber das Parteienspektrum mit Rechts-Links-Klassifikation war auch dort sehr, sehr klar. Also während es in Deutschland bis vor einigen Jahren noch keinen rechtsextremen Anteil im Parlament gab, gab es den in Österreich schon sehr früh. Aber die Rechts-Links-Klassifikation, die waren sehr, sehr klar strukturiert. So, und jetzt haben wir eine heute neue Gemengelage. Denn wie vorhin schon gesagt, verschwimmen manchmal in den Rändern ein paar Sachen und wir haben mittlerweile Zuweisungen und Konnotationen, was links sein soll, was damit aber eben gar nichts zu tun hat. Und das müssen wir uns gleich mal im Detail anschauen, um zu diesem besagten Vorschlag einer neuen Definition, einer neuen Klassifikation zu kommen. Aber eine Sache möchte ich dem nochmal vorwegsetzen, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet: die gefährliche Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus. Also grundsätzlich erstmal, das habe ich auch gerade schon mal gesagt, rechts, konservativ ist erstmal kein Problem für die Demokratie. Im Gegenteil, ist es sogar ein wichtiges Element. Auch wenn man vielleicht selber, ich persönlich würde mich nicht als konservativ zählen, ich bin auch eher progressiv, aber ich halte eine intakte Demokratie konservative Kräfte für extrem wichtig. Und deswegen ist ein rechtes Spektrum erstmal grundsätzlich gut. Aber ein rechtsextremes Spektrum ist toxisch. Und natürlich gilt das auch für das linksextreme Spektrum, wobei Linksextreme eben weder in Deutschland noch in Österreich in irgendwelchen Parlamenten sitzen. Die sitzen außerhalb. Und einige sehen zwar die deutsche Partei Die Linke als linksextrem an, aber das zeugt dann nur von einem nicht vorhandenen Demokratieverständnis. Die sind zwar politisch links, aber nicht linksextrem. Eine rechtsextreme AfD dagegen ist rechtsextrem. Die wollen die Verfassung vernichten, das sagen sie mehr oder weniger explizit oder implizit auch recht klar. Und sie wollen ja auch zum Beispiel die CDU und die CSU auslöschen. Sie wollen sie zerstören, das ist ganz klar deren Agenda, und ihren Platz einnehmen. So ein bisschen das Böse übernimmt. Ganz klar, und anscheinend gibt es viele Leute in der Union, Herr Merz, Frau Klöckner, Herr Spahn und viele andere, die tun ihnen den Gefallen. Die arbeiten ganz aktiv mit daran, dass die Union zertrümmert wird, weil sie die Lügen des rechtsextremen blaubraunen Sumpfs übernehmen. Und jetzt ist diese Gefahr, dass einige Leute sagen, hey, es gibt ja die Hufeisentheorie. Das Hufeisen, klar, jeder weiß, wie so ein Ding aussieht. Und das sind ja die Ränder des Hufeisens, die nähern sich ja oben an. Und jetzt sagen einige, an den Rändern sind die fast gleich. Und das ist falsch. Die Hufeisentheorie ist wissenschaftlich schon viele Jahre gar nicht mehr haltbar. Denn warum ist das so? Natürlich ist Linksextremismus auch ein Problem und da gibt es auch gewaltbereite Personen und über die regen sich gewisse Leute immer sehr gerne auf. Aber Linksextremismus ist viel weniger gefährlich als Rechtsextremismus. Auch laut Verfassungsschutzbericht sind rechtsextreme Straftaten und Gewalttaten ein Vielfaches höher. Und das ist im politischen Spektrum mit Abstand der größte Gewaltanteil. Das wird allerdings immer gerne ignoriert. Es wird immer so getan, als sei Linksextremismus ein eklatantes Problem. Ist es gar nicht. Es ist ein kleines Problem. Es ist eins, aber ein sehr kleines. Dazu sitzen eben Linksextreme nicht in Parlamenten. Also sie haben gar nicht die Möglichkeit, die Demokratie von innen heraus zu zerstören. Rechtsextreme tun das jeden Tag. Und ein weiterer Punkt, der nicht unerheblich ist: Rechtsextreme sind in Polizei und Bundeswehr extrem gut vernetzt. Die haben Zugang zu Waffen und zu teilweise sogar Geheimdienstinformationen. Haben Linksextreme auch nicht. Und daher ist diese Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus einfach brutal falsch. Ich habe in einem Kurzvideo mal eine völlig fatale Falschaussage des Kulturstaatsministers Weimar hier auch mal thematisiert. Dort sind auch ein paar Links dazu, kann man sich auch nochmal anschauen. Und dort hat Herr Weimar auch Thomas Mann zitiert und hat gemeint, der würde es wie Thomas Mann halten, nur Thomas Mann war ein Gegner der Nazis, der hat aus dem Exil die Nazis bekämpft. Also Thomas Mann als Beleg für die Hufeisentheorie zu nehmen, ist halt auch noch historisch falsch. Also hier nochmal grundsätzlich die Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus ist falsch und verharmlost die wahre Gefahr. Was natürlich nicht heißt, dass Linksextremismus kein Problem sei, aber es ist ein viel, viel harmloseres Problem als der rechtsextreme blaubraune Sumpf, der mit Abstand die größte gesellschaftliche Gefahr ist, die wir aktuell haben. Die Gefahr des Rechtsextremismus, und das sei an dieser Stelle nochmal eingeschoben, die kommt nicht einfach von alleine. Ist klar, dieses kranke Gedankengut, das gibt es immer in jeder Gesellschaft und das war auch nach dem Ende der Nazi-Diktatur nicht weg. Nur die Schläger von damals und die Terroristen, die bis 1945 dieses Land zunichte gemacht haben, deren geistigen Nachfolger tragen heute Anzüge und haben sich blau angemalt. Es ist im Grunde genommen der gleiche Grundtenor. Es sind Menschen, und das sage ich auch so deutlich, die andere, die sie hassen, in weniger Werte unterteilen. Für die gibt es Menschen, die mehr und weniger lebenswert sind. Und allein diese Grundlage reicht aus, um davon ausgehen zu müssen, dass sie, wenn sie können, die Schikane gegen ihre Feindbilder immer weiter intensivieren werden. Und wie weit diese Schikane geht, das können wir aktuell noch nicht sagen, aber es gibt immer eine Schikane und man darf nicht vergessen, auch die Nazis von damals, die 33 an die Macht gekommen sind, die haben nicht sofort am ersten Tag KZs gebaut. Die waren zwar auch sehr früh dran mit sogenannten Arbeitslagern, Dachau war ja das erste, aber dass sie auf industriellen Maßstab Menschen ermordet haben, das kam erst später. Also sie haben erstmal Menschen in Anführungsstrichen nur schikaniert. Später haben sie sie dann in Ghettos zusammengepfercht, dann haben sie sie angefangen zu ermorden und irgendwann, als sie merkten, dass die Ermordung nicht schnell genug geht, haben sie das Ganze industrialisiert. Aber diese ganze Verachtung und diese Wahnvorstellung haben sich immer weiter gesteigert. Die Rechtsextremen von heute, die ticken im Kern genauso und wie weit die gehen würden, kann man nicht sagen. Und deswegen ist es wichtig, und das habe ich schon in verschiedenen Folgen hier mal dargestellt, man muss Rechtsextreme immer ausgrenzen. Und nein, das wurde bisher nicht getan und das ist eben ein Problem. Deswegen stehen die heute im Umfragen bei 25%, weil man sie nicht ausgegrenzt hat. Im Gegenteil, weil man Teile ihrer Scheißhausparolen übernommen hat. Und das ist im primären Teil ein Problem der Konservativen. Eine CDU und eine CSU sind keine rechtsextremen Parteien. Das sage ich immer ganz klar und das muss man auch nochmal unterscheiden. Aber sie übernehmen Teile ihrer Aussagen und sie hofieren sie auch. Einige wollen auch explizit mit ihnen zusammenarbeiten und nicht nur eben CDU, CSU, auch Teile der toxischen Wirtschaft. Und wir hatten gerade eben den Fall, wo diese selbsternannten Familienunternehmer, dazu habe ich auch eine Folge gemacht, meinten, man müsse mit den Rechtsextremen in den Dialog treten und sie politisch stellen, was aber mit Sektierern nicht funktioniert, weil die brauchen keine Fakten, die brauchen nur Hass. Und Hass hält sich nicht an Fakten. Man kann die nicht inhaltlich stellen. Und gerade die konservative Szene ist entscheidend darüber, ob Rechtsextreme eine Machtoption bekommen. Das war 33 so und das ist auch heute so. Dieser rechtsextreme blaubraune Sumpf, und das ist in Österreich genau das Gleiche, die können alleine nicht an die Macht. Die brauchen immer eine weitere Machtoption und das sind immer Konservative gewesen. Und wenn sie das tun, dann ebnen sie dann den Anfang vom Ende der Demokratie. Weil wir sehen ja in den USA, was passiert, wir sehen in Ungarn, was passiert. Wir brauchen gar nicht nach 33 zu schauen, was solche Leute tun, wenn sie an die Macht kommen. Aber auch 33 war die tragische Figur ein Konservativer, Franz von Papen, der geglaubt hat, dass er Hitler und die NSDAP irgendwie kontrollieren könne. Das ist aber, wie wir wissen, gehörig schiefgegangen. Und es ist in Deutschland heute nochmal so, wenn die CDU, CSU glauben, sie können mit dem rechtsextremen Sumpf irgendwas gemeinsam machen, öffnen sie den Deutschlandhassern und den Demokratiefeinden die Möglichkeiten für Machtoptionen. Und dann sind sie drin und dann haben wir wie so ein Virus, den man sich irgendwie auf dem Computer einfängt und der das ganze Netzwerk dann verseucht und am Ende zerstört. Und deswegen müssen gerade Konservative dringend aufpassen, was sie tun. Denn sie sind der Steigbügelhalter für die Machtergreifung des Rechtsextremismus. Und zwar fast ausschließlich nur sie. Ist es in der Gegenwart so und war in der Vergangenheit so. Und in dem Kontext muss ich ganz klar nochmal darauf hinweisen und großes Lob an das Zentrum für politische Schönheit, ein KünstlerInnenkollektiv. Die haben vor der CDU-Parteizentrale eine Skulptur von Walter Lübcke aufgestellt. Und CDU-VertreterInnen fanden das natürlich, einige, wie man es erwarten sollte, geschmacklos, schäbig und so weiter. Nur die, die das geschmacklos und schäbig finden, zeigen damit nur, dass sie das aktuelle Problem ihrer Partei nicht verstanden haben. Denn diese Aktion von dem Zentrum für politische Schönheit war hervorragend. Es ist leider bitter, dass man es braucht. Denn Walter Lübcke, wir erinnern uns, ein CDU-Politiker in Nordhessen, der vor ein paar Jahren von einem AfD-Anhänger und einem strammen Nazi ermordet wurde. Warum? Weil er sich für demokratische Grundwerte und für christliche Nächstenliebe eingesetzt hat. Und nur das hat gereicht, dass ein Wahnsinniger zu ihm auf die Terrasse gestürmt ist und ihn hingerichtet hat. Und Walter Lübcke war ein aufrechter Christdemokrat. Das, was man von einem konservativen Politiker erwarten soll. Aber das hat ihn das Leben gekostet. Und daran sieht man ganz gut, was passiert, wenn man Rechtsextremismus nicht ernst nimmt. Die grassieren und machen sich breit und vernichten unsere Gesellschaft. Und Walter Lübcke sollte gerade für die CDU, weil er ja einer aus ihren Kreisen war, ein Warnsignal sein. Und genau das hat das Zentrum für politische Schönheit sehr gut dargestellt, um diese CDU-Leute immer daran zu erinnern, und das gilt auch an die Adresse der CSU und auch an die ÖVP in Österreich, Finger weg von Rechtsextremen. Mit Rechtsextremen redet man nicht, mit ihnen koaliert man nicht. Sie sind schmuddelig, sie sind schäbig, sie sind widerwärtig, sie hassen das Land, sie hassen die Demokratie. Und in dem Moment, wenn man ihnen auch nur irgendeine Brücke baut, ist es der Anfang vom Ende. Das muss einem klar sein. Und wer das bis heute nicht verstanden hat, sollte besser auch nicht in irgendwelchen Regierungspositionen sein. Und da haben wir leider, und dazu haben wir auch schon einige Themen, das haben wir schon einige Male thematisiert, einige Rechtsdreher in der Union, die sind brandgefährlich. Und in Österreich können wir ja sehen, was passiert. Die ÖVP ist ja auch mittlerweile ziemlich zusammengesackt. Wer führt, sind die Österreich-Hasser von der FPÖ, die in Umfragen bei gut Dritteln der Stimmen stehen. Und wenn das so weitergeht, wird Österreich der nächste Pflegefall Europas. Und nun schließlich zu der entscheidenden Frage, warum ich diese Folge gemacht habe. Warum brauchen wir ein neues Verständnis, eine neue Definition von dem, was rechts und links ist? Und das möchte ich an ein paar ganz konkreten Punkten beantworten, weil wir mittlerweile feststellen müssen, dass gewisse Eigenschaften, die wir so zumindest unter aufgeklärten Menschen für normal halten, für üblich, sind heute im Framing ganz gerne links oder auch gerne mal so mit dem Zusatz links-grün oder grün oder die Wokeness oder was auch immer. Auch hier wieder, ich habe die Gefahr, dass ich mich wiederhole, es das heißt Woke, nicht Vogue. Vogue ist ein Modemagazin, habe ich schon mal gesagt, aber es ist immer lustig, dass die Leute, die gerne von Wokeness reden, gar nicht wissen, wie man das ausspricht. Aber gut, ein anderes Thema. Das, was heute links ist, sind eigentlich gängige Grundlagen dessen, was man eigentlich in einem aufgeklärten Diskurs erwarten würde. Und damit fangen wir erstmal an, was ist heute links? Und der erste Punkt ist Klima- und Umweltschutz. Klima- und Umweltschutz ist nichts Grünes. Das ist keine grüne Ideologie oder sowas. Ist eigentlich ein urkonservativer Wert. Die Bewahrung der Schöpfung, wenn man das auf Basis von theologischen Argumenten zum Beispiel mal darstellt, sollte eigentlich gerade in der konservativen Szene sehr, sehr angesagt sein. Und abgesehen davon, wenn man das nicht tut, haben wir ein Problem. Nicht nur wir in der heutigen Zeit, auch unsere heutige Generation hat bereits das Problem. Erst recht die nächsten Generationen, Kinder, Enkel, Urenkel und so weiter. Und das sollte eigentlich auch in unserem Interesse sein. Und kleiner Spoiler, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Auch die Wirtschaft kann nicht prosperieren, wenn man das da nicht ernst nimmt. Klima- und Umweltschutz ist ein Muss und kein Gegensatz. Der zweite Punkt, der immer gerne als links genannt wird, ist Anerkennen wissenschaftlicher Evidenz. Und damit bauen wir die Brücke vom Klima- und Umweltschutz. Denn ich erlebe in so vielen Diskussionen, und nicht nur ich, auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dass man anscheinend mit eigentlich gebildeten Leuten Diskussion führen muss, ob die Gesetze der Natur, der Physik, der Chemie, der Biologie und so weiter wirklich stattfinden oder ob das vielleicht doch nur eine Meinung ist. Nein, natürlich nicht. Die Gesetze der Physik sind keine Meinung. Wir kennen diese Grundlagen, wir kennen die Clausius-Clapeyron-Gleichung, wir wissen, was der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist und trotzdem glauben einige noch immer, man könne noch ein bisschen länger CO2 emittieren und labern irgendeinen Blödsinn vom hocheffizienten Verbrenner. Den gibt es natürlich nicht, aber irgendwelche Idioten fallen drauf rein. Und was ich ganz schlimm finde, auch Leute in Qualitätsmedien labern den gleichen Blödsinn. Also nicht nur Bild, Springer und Co., wo man ja weiß, dass sie Unsinn verbreiten. Auch gewisse andere Plattformen, wie zum Beispiel das Handelsblatt, finden das auch ziemlich dufte, wo man sich wirklich fragt, warum? Ja, und da werden auch die üblichen Falschinformationen verbreitet von starrem Verbrennerverbot und sowas, was es halt nie gab. Aber auch dort findet das Ganze Anlass, was wiederum heißt, da gibt es Leute, die eigentlich gebildet sind, die wissenschaftliche Fakten einfach mal in Frage stellen. Und ich habe das auch oft erlebt, da wird mir einfach unterstellt, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik meine persönliche Meinung sei. Das habe ich nicht von irgendeinem Schwurbler vom FPÖ-Stammtisch gehört, sondern von einem Vertreter der Industriellen Vereinigung, also die österreichische Version des BDI. Also durchaus Leute, wo man davon ausgehen müsste, die könnten es besser wissen, aber solche Sachen erlebt man. Also Anerkennen wissenschaftlicher Evidenz ist heute auch links. Denn einige glauben, auch die Leute im demokratischen Spektrum, nicht nur rechtsextreme Schwurbler, dass sie das Recht hatten auf ihre eigenen Fakten. Hat man aber nicht. Es gibt nämlich nur eine Variante und die Realität ist nicht verhandelbar. Der nächste Punkt, der angeblich links ist, ist Engagement gegen Rechtsextremismus. Das haben wir gerade gesehen bei der Demo in Gießen anlässlich des Gründungsparteitags der Jugendorganisation der Rechtsextremen. Und das ist der gleiche blaubraune Sumpf wie vorher, hat jetzt nur einen anderen Namen. Aber dort hat man sich auch in konservativen Kreisen gegen vermeintliche linke Krawalle bei der Gegendemo aufgeregt. Die gab es aber gar nicht. Es gab ein paar Rangeleien. Es gab auch, so wurde mir auch von Leuten, die vor Ort waren, berichtet, ein bisschen viel Polizeigewalt. Die Polizei ist ja manchmal bei vermeintlich linken Gruppen sehr viel aktiver als bei eindeutig rechtsextremen Gruppen. Aber das ist das, was man punktuell hat. Aber selbst der Bürgermeister der Stadt Gießen hat ganz klar bestätigt, dass es überhaupt da hat nichts gebrannt, sondern er sagt sogar, Gießen hat nicht gebrannt, sondern geleuchtet. Eine wunderschöne, bunte Veranstaltung mit allen möglichen Aktivisten aus allen möglichen Richtungen, Kirchen, demokratischen Vereinen und so weiter. Und das Engagement gegen Rechtsextremismus ist in Teilen der Union ein linkes Thema. Sollte es aber nicht sein. Denn wenn man das nicht tut, dann haben wir die blaubraune Grütze nämlich an der Backe und dann haben wir wieder ein neues 33, was ja gerade sowieso vorbereitet wird von einigen Leuten. Das kann nicht unser Ziel sein. Also es sollte auch von konservativen, politisch im demokratischen Spektrum rechts angesiedelten Leuten auch ein wichtiges Anliegen sein, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren. Aber irgendwie ist das für die auch links. Was ebenfalls links ist, und das hängt damit zusammen, ist der Einsatz für Demokratie. Wir wissen mittlerweile aus verschiedenen Berichten, dass zum Beispiel auch Demokratieförderprojekte, Bildungsprogramme, die werden dann als linke NGOs bezeichnet, als irgendwas Linkes und deswegen streicht man ihnen zum Beispiel auch in ostdeutschen Landesverbänden, wo Union zum Teil auch mit Rechtsextremen bereits sowas beschlossen hat, streicht man ihnen die Mittel. Und damit können die nicht mehr agieren. Dabei ist gerade heutzutage, wo die Demokratie von rechts außen und zum Teil auch im demokratischen Spektrum angegriffen wird, so wichtig wie sonst wie. Der Einsatz für die Demokratie durch Kampakt, durch irgendwelche lokalen Gruppen, durch Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung und viele, viele andere, die sich für die Rechtsstaatlichkeit, die für Demokratie, die für Vielfalt, für Menschenwürde, für das, was in der Verfassung steht, also im deutschen Grundgesetz, die sich dafür einsetzen, das wird gerne von einigen für links gehalten. Hat es aber mit links nichts zu tun. Aber gut, wenn das links sein soll, dann heißt das künftig links. Ebenfalls ein sehr linkes Thema anscheinend ist die Wirtschaftsfreundlichkeit. Denn die Leute, die die Wirtschaft gerade zerstören, sind die, die gerne von sich sagen würden, dass sie sich mit Wirtschaft auskennen. Gerade in diesen Tagen hat einer der Best Buddies von Porsche, Ulf Daniel Stelter, im Handelsblatt wieder den Blödsinn von der angeblich viel zu teuren Energiewende verbreitet, was einfach sachlich falsch ist. Wo ich mich immer frage, warum leiden die selbsternannten Wirtschaftsexperten ständig an Dyskalkulie? Aber diese Leute sind nicht wirtschaftsfreundlich. Die Leute hingegen, die wirtschaftsfreundlich sind, die die Zukunft gestalten, die wirklich innovative Technologien fördern, das sind immer auch die Linken, weil das sind ja die Linken, die Klimaschützer, die Klima-Heinis, ne, die grünen Ideologen mit ihren Windrädern. Ja, nur das Blöde für diese Leute ist, dass diese grünen Ideologen irgendwie immer das tun, was funktioniert. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass in China oder in Indien oder in vielen afrikanischen Ländern, wo gerade Märkte prosperieren mit Green Tech und Co., irgendwelche grünen Ideologen das sagen hätten. Aber Leute wie Stelter und Co. und viele andere, die aus der neoliberalen, gestern klebenden Wirtschaftsbubble kommen, die sich für wirtschaftskompetent halten, greifen ganz gerne die Leute, die die Wirtschaft wirklich drauf haben und verstanden haben, gerne mit die Linken an. Und das ist natürlich auch wieder so ein Framing, was man natürlich gerne negativ verwendet, aber okay, künftig ist Wirtschaftsfreundlichkeit und Wirtschaftskompetenz eben auch links. Was ebenfalls links ist, ist das Einhalten von Recht und Gesetz. Die Deutsche Umwelthilfe kann da ein Lied von singen. Die wird ja auch immer gerne als Abmahnverein bezeichnet. Die mahnen aber niemanden ab, die machen einfach nur Aktionen und die klagen gegen entsprechende Missachtung deutscher Gesetze. Also eigentlich etwas, was man von konservativen Law-and-Order-Leuten eigentlich einfordern müsste, dass sie sich darum kümmern, dass man deutsche Gesetze, zum Beispiel ihre Luftreinhaltung in Städten einfach mal wirklich einhält. Das macht aber die Deutsche Umwelthilfe und die machen es verdammt gut und werden dafür leider nicht nur von rechtsextremen Hetzern, sondern auch aus Teilen des konservativen Spektrums angegriffen und diffamiert als eine linke NGO, die hier die Leute nur schikanieren würde. Aber ich weiß nicht, warum man eine gesunde Luft in Städten für Schikane hält. Er schließt sich mir ehrlich gesagt nicht, aber gut, gesunde Luft, gute Arbeitsbedingungen, gute Lebensumgebung, gesunder Verkehr, Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr, gute Nahversorgung, sozialgerechte Mobilität, wenn das alles links ist, dann ist es das. Und wenn das Einhalten von Gesetzen und das Einhalten von Regeln links sein soll, dann soll es halt so sein. Und im Übrigen auch der amtierende Innenminister Herr Dobrindt verachtet ganz offensichtlich immer wieder geltendes Recht. Manche MigrantInnen wehren sich dagegen. Die haben die Möglichkeiten, auch mit Hilfe dagegen zu prozessieren. Und das Innenministerium zieht alle Instanzen durch. Das kostet Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jedes Jahr weiß ich wie viele Tausende von Euros. Zahlt ja nicht Herr Dobrindt aus eigener Tasche. So ähnlich genau wie die Ausländermaut. Die hat ja die CSU verbockt und auch nicht aus der eigenen Tasche gezahlt. Aber dort wird systematisch Recht gebrochen. Und das von einer selbsternannten Law-and-Order-Partei. Okay, also Einhalten von Recht und Gesetz ist auch links. Und was schließlich auch links ist, ist Menschenwürde und christliche Werte. Frau Merkel würde ja bei aller berechtigten Kritik, die man haben kann, ich habe Frau Merkel auch oft kritisiert, aber sie hat durchaus das, was christliche Werte sind, noch verteidigt. Und das wird in Teilen der Union als eine linke Politik gesehen. Als sie damals Geflüchtete aus der Hölle vom ungarischen Diktator Orban geholt hat, hat sie nichts anderes getan, als sich auf ihre christlichen Werte zu besinnen. Und christlich steht sogar im Parteinamen der CDU und auch der CSU. Da steht C für christlich, nicht für chaotisch, ja, so wie man es jetzt gerade vielleicht meinen könnte. Christlich. Und christlich bedeutet Nächstenliebe, Menschen in Not helfen und nicht sich in einem Überbietungswettkampf zu inszenieren, wer Geflüchtete am beschissesten behandelt. Das ist das Gegenteil von christlich. Besonders perfide ist es, wenn Rechtsextreme einen auf Christentum machen. Ja? Also Rechtsextremismus und Christentum geht gar nicht zusammen. Das sind zwei völlig disjunkte Mengen. Also Frau Merkel hat mal in einem Spiegel-Interview gesagt, beim Spitzengespräch mit Herrn Feldenkirchen, sie hat es schön mal dargestellt, sie hatte damals 2015 die Wahl zwischen Wasserwerfer auf Geflüchtete und sie aufzunehmen. Und dann hat sie natürlich als überzeugte Christin gesagt, ich kann hier nicht mit Wasserwerfern gegen Geflüchtete vorgehen. Was ist denn das für ein Bild? Das geht nicht. Und das nehmen mir Leute heute übel. Also die selbsternannten christlichen Moralapostel in Unionskreisen und in Rechtsextremen sowieso, die einen auf supermoralisch und christlich und fromm machen, nehmen Frau Merkel christliche Werte übel. Und das Gleiche gilt auch für die Leute, die sich in die Flüchtlingshilfe engagieren, die sich in sozialen Einrichtungen engagieren, die dafür sorgen wollen, dass eben die Ungleichheit zwischen Arm und Reich eben nicht weiter wächst, dass man eine vernünftige Erbschaftsbesteuerung hat und so weiter. Das ist alles Menschenwürde und christliche Werte, aber das ist alles linke Neiddebatte. Also auch das ist links. Fassen wir also zusammen. Wir haben also mehrere Sachen, die heute links sind. Also Klima- und Umweltschutz, Anerkennen wissenschaftlicher Evidenz, Engagement gegen Rechtsextremismus, Einsatz für Demokratie, Wirtschaftsfreundlichkeit, Einhalten von Recht und Gesetz und Menschenwürde und christliche Werte. Das alles steht heute für links. Dann soll das so sein, dann müssen wir rechts und links jetzt eben auch nochmal anders konnotieren. Wenn man also so wahrnimmt, was gewisse Leute gerne so als links titulieren, und jetzt haben wir eine ganze Reihe dazu aufgelistet, dann passt das natürlich nicht mehr zu der ursprünglichen historischen Definition aus der Zeit der Französischen Revolution bzw. der Frankfurter Paulskirche. Wir müssen das Ganze neu kalibrieren. Und warum wir diese Kalibration brauchen, das ist jetzt auch in dieser Folge hinlänglich erklärt worden. Aber wie kann die aussehen? Wir haben jetzt schon seit einiger Zeit hier auch in diesem Beitrag, für diejenigen, die den Beitrag sehen und nicht hören, da ist links so ein schwarz-weißes Bild, wo drauf steht links versus rechts. Wir brauchen eine neue Definition. Und diese Definition müssen wir jetzt formulieren. Und ich stelle sie mal so als Vorschlag in den Raum. Und mir ist es dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, auch völlig wurscht, ob mich jemand links oder rechts nennt. Wir können gerne auch künftig links und rechts weiter benennen. Es muss nur klar sein, was damit gemeint ist. Und da die alte historische Definition einfach sich überholt hat aufgrund der Ereignisse der letzten Jahrhunderte, müssen wir diese Definition neu kalibrieren. Und dafür habe ich einen Vorschlag ausgearbeitet, und zwar den hier. Links gleich aufgeklärt, rechts gleich faktenavers. Und ich weiß, dass einige jetzt im Strahl kotzen. Das mag sein, ist ja auch erstmal eine Diskussionsgrundlage. Und bevor jetzt irgendwelche Leute gleich die Kommentarspalten vollmüllen mit irgendeinem unqualifizierten Blödsinn, so linksgrüner Wokeness-Bubble, Fanatiker, Klimakleber, sonst was, erstmal vielleicht, sofern es möglich ist, Hirn benutzen. Denn ich habe ja gerade sehr umfangreich erklärt, warum das alles, was heute als links bezeichnet wird, und das habe ich mir nicht ausgedacht, das passiert, warum das so wichtige Größen sind, wie eben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wissenschaft und so weiter. Und das ist ein Merkmal von aufgeklärten Menschen. Wohingegen das alles zu negieren und so zu tun, als sei wissenschaftliche Evidenz verhandelbar, als sei Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit nur eine Sache der persönlichen Laune, wenn es einem gerade in den Kram passt. Oder wenn man glaubt, dass Rechtsextreme legitime Diskussionspartner sind, die nachweislich jeden Diskurs zertrümmern, dann hat das, kann man nicht den Anspruch von sich haben, aufgeklärt zu sein. Dann ist man das Gegenteil, dann ist man faktenavers. Und das ist jetzt erstmal nur die Feststellung von Tatsachen. Mag sein, dass das einigen nicht gefällt, aber hey, das Gute ist, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ich fühle mich jetzt hier gerade so ein bisschen in die faktenaverse Ecke gestellt, dann habt ihr die Möglichkeit, jederzeit da rauszukommen. Denn niemand wird dazu verpflichtet, in der faktenaversen Ecke zu stellen, also im rechten Bereich. Da muss man nicht stehen. Und hier ganz klar, rechts-links hatte seine Berechtigung, aber durch diese neue Struktur müssten wir dort eine neue Kalibration vornehmen. Und natürlich hat man die Wahl. Man muss nicht in der faktenaversen Ecke stehen. Dazu ist niemand verpflichtet. Und wer will, darf da gerne rauskommen. Man muss sich halt aber dann auch mit den Fakten beschäftigen. Und dann sind gewisse Dinge nicht mehr möglich. Dann kann man eben nicht mehr von hocheffizienten Verbrenner reden oder von AKW, die man dann toll findet, oder die Energiewende für teuer halten oder Rechtsextreme für Diskussionspartner einstufen. Das geht dann halt einfach nicht mehr. Das sind einfach Dinge, die der Faktenlage eklatant widersprechen. Wie man im Englischen sagt, deal with it. Ja, nehmt es bitte einfach mal so auf und dann können wir weiterreden. Also, wir haben hier heute keine Struktur mehr von rechts versus links, sondern aufgeklärt versus faktenavers. Und generell müssen wir feststellen, wir leben in einer Welt der Anti-Aufklärung. Wir leben in einer Welt, die Richtung Barbarei abdriftet. In den USA passiert es schon, in Ungarn passiert es auch schon viele Jahre, Türkei auch. In Italien in Ansätzen, ja, moderater Faschismus, aber auch nicht gesund. Und wenn die Rechtsextremisten in Deutschland oder in Österreich an die Macht kommen, dann können wir die Länder abwickeln. Das war's dann. Dann haben wir hier eine zumindest teilweise Wiederholung der Geschichte. Und das kann eigentlich nicht unser Interesse sein. Und die Tatsache, dass man auf EU-Ebene jetzt gerade auch die Klimaziele abwickelt, die schaden uns am Ende komplett. Und zwar nicht nur für den Lebensraum, auch für die Wirtschaft. Aber das alles scheint irgendwie in weiten Teilen Konsens zu sein, obwohl es jeder Faktenlage widerspricht. Und dann sind wir im Bereich der Anti-Aufklärung. Und das ist eine ganz spannendes Phänomen, denn wir leben in einer Zeit des Anti-Flynn-Effekts. Flynn war ein amerikanischstämmiger Wissenschaftler aus Neuseeland, der eigentlich Philosoph ist und der hat sich mit menschlicher Intelligenz beschäftigt, ist 2020 verstorben und der hat den Flynn-Effekt definiert. Der Flynn-Effekt ist die zunehmende Intelligenzsteigerung, Wissensanreicherung von Menschen in Industriestaaten über die letzten Jahrzehnte, also bis zu den Anfang der 2000er Jahre, weil man postuliert hat, durch Aufklärung, durch Zugang zu Bildung, durch Transparenz, durch Verfügbarkeit von Informationen werden Menschen immer intelligenter. Aber seit Mitte, Ende der 2000er Jahre beobachtet man einen Anti-Flynn-Effekt, also Menschen werden dümmer. Das liegt laut Forschenden an der Tatsache, dass es ein Überangebot an Informationen gibt und Leute nicht mehr unterscheiden können, was stimmt jetzt eigentlich. Und das ist ein elementarer Bestandteil der Kommunikationsstrategie von Rechtsextremen. Flood the zone with shit. Das geht auf Steve Bannon, dem Wahlkampfberater von Trump, vor seiner ersten Amtszeit zurück. Einfach so viel Bullshit in die Welt rausblasen, dass Leute eh nicht mehr wissen, was stimmt. Und das machen nicht nur Rechtsextreme, das machen auch Neoliberale. Ne? So entsprechende Lobbyvereine wie INSM, die selbst an Familienunternehmer oder irgendwelche anderen Interessenverbände tun das auch. Die verbreiten einfach Nonsens und der Laie kann gar nicht mehr unterscheiden, was am Ende stimmt. Und diese Verblödungsspirale, die hat es natürlich immer gegeben. Wir hatten früher eben auch die Bild-Zeitung, die immer gelogen hat und wir hatten gewisse, auch in gewissen Fernsehsendungen, bei RTL Plus, so hießen die damals, lief auch ziemlich viel Blödsinn, aber es gab immer ein gewisses Korrektiv. In Zeiten von Internet und sogenannten sozialen Medien hat sich der Bullshit, die Bullshit-Dichte noch viel, viel weiter erhöht und die Verwirrung ist immer größer geworden. Menschen verdummen immer mehr, weil sie es nicht schaffen, die Fakten daraus zu extrahieren. Und wenn gewisse Leute, die vielleicht sogar noch akademische Titel haben, Blödsinn erzählen, dann wirkt das für den Laien auch erstmal völlig seriös. Und ich kann diesen Menschen oft auch keinen Vorwurf machen, dass sie Idioten mit akademischem Titel erstmal ernst nehmen, weil sie haben vielleicht diesen Hintergrund gar nicht, um das einzuschätzen. Und in den letzten 2, 3 Jahren kommt jetzt noch das dazu, was wir irrtümlicherweise als künstliche Intelligenz bezeichnen, was mit Intelligenz aber gar nichts zu tun hat, denn auch bei dieser sogenannten KI oder AI im Englischen, Artificial Intelligence, wissen wir, dass circa die Hälfte der Ergebnisse Halluzinationen sind. Diese Systeme wissen genau genommen gar nichts, sie bilden nur Zufallsmuster ab. Wenn also zum Beispiel eine sogenannte künstliche Intelligenz auf die Frage, was ist die Hauptstadt von Dänemark, antwortet Kopenhagen, liegt das nicht daran, dass da irgendein Algorithmus, irgendein digitaler Organismus das weiß, sondern dass die Wörter Hauptstadt, Dänemark und Kopenhagen einfach am wahrscheinlichsten in einem Satz vorkommen. Wenn man jetzt das Internet vollmüllt mit genügend Bullshit, dass da irgendwann Oslo steht, dann wird diese sogenannte KI am Ende behaupten, dass die Hauptstadt von Dänemark Oslo sei, auch wenn es natürlich Quatsch ist. Und das passiert genau heute. Diese Algorithmen sind nicht darauf trainiert zu sagen, weiß ich nicht. Das können die nämlich gar nicht. Und die Leute prüfen es einfach nicht nach, ob das, was da rauskommt, am Ende stimmt. Merke ich auch bei einigen unserer Kommentare in den Beiträgen, dass da Leute zum Teil einfach nur Blödsinn aus irgendeinem KI-Bot rausgeballert haben und sich gar nicht überlegt haben, was sie da eigentlich mit Copy and Paste in die Kommentarspalten gepullert haben, was einfach Bullshit ist. Also auch hier setzt die Verblödungsmaschinerie immer weitere Züge an. Und in Zeiten von sogenannten sozialen Medien, wo Menschen maximal nur noch ein paar Sekunden Videos konsumieren und viele gar nicht mehr einen kompletten zusammenhängenden Text verstehen können, setzt sich das Ganze natürlich fort. Und dann haben natürlich Leute, die Blödsinn verbreiten, es unheimlich leicht. Das macht die ganze Sache nochmal viel, viel schwieriger. Und das ist der Grund, der wesentliche Grund, warum wir in eine Zeit der Anti-Aufklärung rutschen. Es gab in der Geschichte immer wieder mal so Wellen von mehr oder mal weniger Aufklärung und momentan gehen wir in eine Anti-Aufklärung. Während also die Antike, römisches Imperium, da gab es durchaus sehr viel mehr Aufklärung. Danach die Zeit war eher eine Zeit, wo die Aufklärung zurückgegangen ist, wo Wissenschaft weniger Rolle gespielt hat. Das hat sich später wieder geändert. Und wir sind momentan in einer Zeit, wo die Aufklärung, wo das Wissen, die Intelligenz zurückgedrängt wird. Statt künftig die Linken und die Rechten oder entsprechende auch Übergänge dazwischen, sollten wir eher darüber reden zwischen die Aufgeklärten und die Faktenaversen. Das sind die beiden Bipole, die wir in der Gesellschaft momentan beobachten. Und natürlich sind Übergänge dazwischen auch fließend. Es gibt keine scharfe Kante, wie zum Beispiel auch das Bild jetzt hier, was ich gerade verwendet habe, suggeriert. Natürlich gibt es dort Grauzonen. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, welche Arten von Teilen wir haben. Und wir müssen leider feststellen, dass in den letzten Monaten auch Wahlen von denen gewonnen werden, die gelogen haben, nicht von denen, die Lösung hatten. Das mag man jetzt erstmal gut oder schlecht finden. Einige freuen sich über die Ergebnisse. Klar, ich gebe zu, ich nicht, weil ich an echten Lösungen interessiert bin. Aber es ist Tatsache, dass wir momentan nicht mehr wirklich in einem faktenorientierten Gesellschaftssystem leben. Fakten zählen in gewissen Kreisen genau gar nichts. Die Leute können Blödsinn erzählen und es wird ihnen einfach geglaubt, egal wie abstrus und wie dumm das ist. Es muss nur in eine Glaubenswelt passen. Das Problem ist, reale Probleme löst man damit nicht. Und vielleicht kann dieses Verständnis von aufgeklärt versus faktenavers ein bisschen mehr einem klar machen, wo wollen wir stehen. Nochmal ganz klar, ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, du faktenavers, du aufgeklärt. Das würde ich nicht tun. Aber wir können uns mal selbst fragen, wo stehen wir denn selber? Und wenn wir auf der aufgeklärten Seite stehen wollen, und ich nehme an, die meisten möchten dort stehen, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, verhalten wir uns dementsprechend? Werden wir diesem Anspruch gerecht? Und da muss man momentan bei einigen Leuten in verantwortungsvollen Positionen in Wirtschaft und Politik sagen, nö, ganz sicher nicht. Denn wenn man vom zum Beispiel hocheffizienten Verbrenner redet, dann kann man nicht von sich behaupten, dass man zumindest an dieser Stelle aufgeklärt ist. Da ist man faktenavers. Und auch wie gesagt, es sind Grauzonen. Es kann sein, dass Menschen in einem Bereich hoch aufgeklärt sind und in einem anderen Bereich sind sie extrem faktenavers. Und ich glaube, mal jeder von uns hat beide Pole. Die Frage ist, welcher dieser beiden Pole dominiert. Aber die Frage können wir uns mal selber stellen. Wir als Individuen, wir als Gesellschaft, wir als europäischer Kontinent. Wir sind eine europäische Gesellschaft und so sollten wir auch denken. Und dann können wir vielleicht uns mal eingestehen, zumindest die einen oder anderen kriegen vielleicht die Kurve. Gut, Markus Söder wahrscheinlich nicht, der gibt ja keine Fehler zu. Aber gewisse Leute schaffen es vielleicht zu sagen, ich möchte aufgeklärt sein, also muss ich mich auch entsprechend verhalten. Und nochmal, das habe ich vorhin schon gesagt und das ist mir wichtig. Selbst wenn jemand momentan in einem Verhaltensmuster ist, was eher faktenavers ist, niemand ist dazu gezwungen, dort zu bleiben. Das kann alle betreffenden Personen selber ändern. Es ist eine persönliche Entscheidung und wir sollten, so der Appell, und das stelle ich eben wie gesagt gerne zur Diskussion und ich freue mich auf den Austausch dazu, gerne auf verschiedenen Ebenen, hoffentlich nicht nur bei den Kommentarspalten, wir sollten vielleicht künftig statt rechtes und linkes Gesellschaftsspektrum eher darüber reden von aufgeklärtes und faktendiverses Gesellschaftsspektrum.